Thema: die Entrückung. Da liegen zweierlei Ausdrücke vor im Zusammenhang mit diesem Geschehen. Das eine Wort, meistens übersetzt mit Ankunft, griechisch Parousie, und das andere, übersetzt mit Erscheinung, Epiphanie. Und da ist es gut, wenn wir uns umsehen, was versteht die Schrift in diesen zwei Ausdrücken, uns umsehen, natürlich nur wieder in der Schrift, um wieder volle Klarheit bekommen zu können. Denn es ist an der Zeit, dass wir in der Beziehung volle Klarheit bekommen. Also, wir werden sehen, da sind Unterschiede vorhanden, das ist das Erste, was wir beachten. Dann die Frage, wer kommt zu dieser Entrückung? Drittens, wann wird die geschehen? Viertens, einen wichtigen Begriff, der da geklärt werden muss, Stichwort Zorn. Und dann fünftens, da können wir dann staunen miteinander, indem ich nur noch eine Anzahl Schriftstellen vorlese, die wir alle kennen und dann neu staunen können, wie sauber geordnet die Dinge dann sich erweisen, wie wir dann von der Schrift eine Orientierung bekommen haben, wie die Dinge stimmen. Parousie, übersetzt mit Ankunft, ist wieder wie manche Übersetzung nicht falsch, aber nicht zutreffend. Nicht genügend bestimmend. Nämlich, das griechische Wort Parousie ist genau das Gegenteil von dem griechischen Wort oder ja, das griechische Wort Abwesenheit. Abwesenheit heißt Apousie. Parousie. Wie heißt denn das Gegenteil von Abwesenheit? Bitte, da sind wir schon eins. Wohl. Wenn jemand abwesend ist und er kommt dann, um da zu bleiben, sichtbar, andauernd, dann geht das natürlich nicht ohne eine Ankunft. Aber das griechische Wort Parousie muss genau beachtet werden als Anwesenheit. Während, also genau Gegenteil von Abwesenheit, während der Begriff Epiphanie gut übersetzt ist mit dem deutschen Wort Erscheinung, Erscheinung, unter Epiphanie versteht die Schrift nur ein kurzes Aufleuchten und wieder Verschwinden. Also ist ziemlich genau das Gegenteil von Anwesenheit, dauernde Anwesenheit. nämlich das Tätigkeitswort von Epiphanie Phanein finden wir zum Beispiel: Da erschien ein Engel dem Josef, also dem Verlobten der Maria. Hat alle Welt den gesehen? Der Josef ist erschrocken. Kurze Orientierung und verschwindet wieder. Also ein kurzes Aufleuchten und wieder verschwinden. Könnte das mit der Entrückung zusammenpassen? Aha. Oder sieht das alle Welt? Gar nicht. Weiter. Das Zeichen des Menschensohnes wird erscheinen. Wo? Hier auf der Erde? Nein. Aufleuchten am Himmel? Ich weiß, wie das Zeichen des Menschensohnes aussieht. Keine Fata Morgana oder sonst was für ein Gaukelspiel da oben, sondern der Stern der Weisen vor 2000 Jahren, das war sein Stern. Der erschien im Aufgang und verschwand wieder. Und die weisen damaligen Sternkundigen wussten, dass geschrieben steht durch Bileam, ein Stern wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter aus Israel. Und dann wussten sie, das ist jetzt der Stern, der ist wieder verschwunden. Und erst als sie dann auf dem Wege von Jerusalem nach Bethlehem hinauffahren, erschien der wieder. Nur da oben und verschwand wieder. Bei der katastrophalen Schifffahrt mit Paulus an Bord von Israel nach Rom, die 14 Tage lang erschienen weder Sonne noch Mond noch Sterne. Also stimmt es? Tätigkeitswort hier, nur ein himmlisches, überirdisches Aufleuchten. Und wieder weg. Anwesenheit hat die Selbstverständlichkeit, wie wir lesen, bitte ich. Will heute Abend nicht viele Bibelstellen nennen, denn ich habe ja Zuhörer, dem die Bibel mindestens ein wenig kenne. Ich weise nur auf die biblischen Erzählungen oder Berichte hin, das, was da geschehen ist, um was es geht. Und dann wissen wir sofort, erstens steht das in der Bibel sowas. Und wer es dann näher prüfen will, kann dann selber die Stellen nachschlagen, damit wir heute Abend in der kurzen Zeit, wir haben nachher noch die Feier des Brotbrechens, ohne jede Hetze, machen wir da schön Schritt für Schritt vorwärts, indem wir uns da hineinführen lassen, wieder, auf dass ihr befähigt seid, zu unterscheiden, was welchen Inhalt hat und was welchen ganz anderen Inhalt hat, wo etwas hingehört und wann etwas geschieht, zu unterscheiden und zu kennen, orientiert zu sein. Wenn ich sagen darf, der Begriff Parusi, Anwesenheit, hat es mit dem Begriff Ratschluss Gottes zu tun, an dem er nämlich gar keinen Wohlgefallen hat. Das sind meistens Dinge, haben wir gelernt seinerzeit, die er nur genehmigt hat, weil es meistens böse Dinge sind. Ich stelle schnell die Frage, waren der Erste und der Zweite Weltkrieg auch Bestandteil des Ratschlusses Gottes? Es gibt nur eine Antwort, selbstverständlich, ja. Als etliche Herrchen von meiner Glatze oder von meinem Haupte fielen, war das auch ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes? Oder welcher Sperling fällt vom Dach ohne Genehmigung Gottes? Ratschluss. Der enthält etwa 95% böse Dinge, die nicht im Herzen Gottes entstanden sind, sondern Genehmigung von Anträgen von Geschöpfen. Also, Parousie, Anwesenheit. Bitte sind die beiden Zeugen von heute Vormittag anwesend. Ja. Dauerhaft anwesend. Vom Moment, wo Gott sie hier erscheinen lässt, antreten lässt, bis sie getötet werden. Ja. Sind sie anwesend. So. Dann darf ich gleich hier das sagen. Parousie, also Anwesenheit, ist vorerst auch bei Paulus der Sammelbegriff für alle endzeitlichen Geschehnisse. Während Epiphanie erst später, der kommt nur bei Paulus vor, das Wort Epiphanie, erst später dem Paulus geoffenbart wurde für die spezielle, für das spezielle Geschehen, das wohl ein Bestandteil des ganzen Geschehens der Endgerichte und Geschehnisse des Endes dieses Zeitalters bedeutet oder ist, die Entrückung. Also, der Sammelbegriff für alles ist wohl Parousie. Für uns ist der Herr Jesus dann auch anwesend, aber nur dann im Blick von Erscheinung. Während Erscheinung ist ein dem Vorsatz Gottes entsprechender Begriff. Wir haben heute früh gehört, mein Ratschluss wird zustande kommen. Alles, was Gott genehmigt hat, kommt zustande. Aber all mein Wohlgefallen werde ich tun. Alles, was seinem Wohlgefallen nicht entspricht, lässt er durch Engel und fromme Menschen und Geschöpfe erfüllen. Dem Vorsatz Gottes entspricht nur das, was er bei sich selbst, ohne sich zu irgendetwas anderes zu kümmern, bei sich selbst sich vorgesetzt hat. So soll das Ende aller Wege meiner Schöpfung und Geschöpfe sein. Und das Ziel wird erreicht, ohne Zweifel. Das entspricht dem Vorsatz des Herzens Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst. Ein Ratschluss kommt zustande, wenn viele beraten, und wenn sie dann einig sind, ist ein Ratschluss zustande gekommen. Weiter. Anwesenheit hat es zu tun mit Sichtbarkeit in dieser Welt, auf unserer Erde. Offenbar sein für alle. Was lesen wir da? Jedes Auge wird ihn sehen und alles Fleisch wird ihn sehen. Und dann ist der erste Augenblick seiner Anwesenheit von Paulus wie beschrieben, in welchem er die ganze Feindschaft, den Satan zuerst und seine Helfer, vernichtet er wann? Bei der Erscheinung seiner Anwesenheit. Was haben wir hier für einen Beleg, was Erscheinung betrifft? Der erste Augenblick seiner Anwesenheit. Kurz, das geht nur einen Augenblick. Und im ersten Augenblick, wo er erscheint, um dann hier zu bleiben und weiter zu richten und weitere vorgesehene Dinge zu ordnen auf der Erde. Anwesend bleiben. Die Erscheinung seiner Anwesenheit. Und dann ist nämlich Satan die zweiten 3,5 Jahre, da ist er anwesend, die 3,5 Jahre. Welche Parousie, Anwesenheit eben des Menschen der Sünde nach Satan und allem Dämonischen ist. Dann diese Erscheinung seiner Anwesenheit geschieht wie? Jesus erklärt das ganz radikal mit den Worten. Bitte, warnt er seine Leute. Wenn sie sagen, hier ist Christus am Ende der Zeit oder dort ist er zu finden und so weiter. Ganz formell, ja, in Jerusalem, wie wir gehört haben, ja nicht. Sondern, wie wird es geschehen? Wie der Blitz ausfährt von Osten bis Westen aufleuchtet, also wird die Erscheinung der Ankunft sein. So. Der Blitz ist auch gleich wieder vorbei. Aber der hat geleuchtet. Haben denn alle gesehen? Kann man dann sehen? Jawohl, den Blitz. In Bezug auf Ankunft. In Bezug auf Anwesenheit. Bei Paulus kommt der Begriff Parousie, Anwesenheit, also dieser Sammelbegriff der Endzeitgeschehnisse, in den Briefen an die Korinther und Thessalonicher vor, sonst nicht mehr. Nachher nur noch der Begriff Erscheinung. Wir werden es erleben, in Kürze. Das Wort steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Also wir können sagen, wie in einem Atemzug die Worte bei der Erscheinung seiner Anwesenheit. Da erscheint dieses Wort Epiphanie auch zum ersten Mal, überhaupt im Neuen Testament. Das ist gleich orientierend. Dann schlagen wir mal auf 1. Thessalonicher 3, 13. 1. Thessalonicher 3, 13. Ein wunderbares Wort. Vielleicht 12 oder dort, was heißt? Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander. Aha. Das gehört in die Mitte unserer Vollendung, liebe Geschwister. Sind wir schon überströmend in der Liebe gegeneinander? Das ist so ein bisschen merkt man das so. Da auf der Langensteinbacher Höhe sicher. In der Liebe gegeneinander und gegen alle. Gleich wie auch wir gegen euch sind. Um eure Herzen tadellos im Geheiligtsein zu befestigen vor unserem Gott und Vater und jetzt bei der Anwesenheit unseres Herrn Jesus und jetzt mit allen seinen Heiligen. Jetzt die Frage. Bei der Anwesenheit unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Ja, alle seine Heiligen. Sind das alle Engel, alle heiligen Engel dabei? Oder wer da noch alles? Antwort. Im gleichen Kapitel lesen wir Vers 14. Denn wenn wir oder da wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Also wird er auch Gott
die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Aha.
Worin bestehen hier alle Heiligen? Nur die Glieder des Leibes des Christus, die in Christo entschlafen sind. Bitte keine Engel. Da haben wir heute früh genügend hören dürfen. Alle mit Christus Entschlafenen. Und wieder haben wir in Vers 16, denn der Herr selbst wird, jetzt kommt das Wort in 1. Thessalonicher, der Herr selbst wird, und zwar nicht nur mit, wie wir da lesen, einem Zuruf und Feldgeschrei oder dann Posaune Gottes, sondern da heißt im Griechen immer, der Herr selbst wird in einem Feldgeschrei, in der Stimme eines Erzengels. Da kommt kein Erzengel mit, aber seine Stimme tönt jetzt so, wie sonst die Stimme eines Erzengels. Und dann kommt er in der Posaune Gottes, bitte. In der Posaune Gottes. Sind die sieben Posaunen im Buch der Offenbarung Posaunen Gottes genannt? Wer bläst diese Posaune Gottes? Wer? Er selbst. Also. Und wer bläst dort die sieben Gerichtsposaunen? Engel. Engel. Ein Engel nach dem anderen bläst, stößt in die Gerichtsposaune. Wenn wir gerade an der Posaune sind, an der anderen Stelle haben wir hier Posaune Gottes. Bei der letzten Posaune, bei der Posaune Gottes, werden die Entschlafenen zuerst aus den Gräbern kommen. So. Und bei der letzten Posaune werden wir mit ihnen alle verwandelt. Im Zeugnis im Korintherbrief ist nichts von Entrückung die Rede, nur von Verwandlung. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wann? Bei der letzten Posaune. Verwandlung, letzte Posaune, naja, das sind sieben Posaunen, also dann ist sicher die siebte die letzte. So einfach geht es nicht mit Bibelauslegung. Gar nicht. Noch einmal, die sieben Posaunen werden von Engeln geblasen und eine Posaune bedeutet schlimmeres, unbarmherzigeres Gericht als die andere. Und was ist da? Was sind hier die Posaune Gottes? Und die letzte Posaune hier? Herrliche Posaunenstöße des Herrn selbst. Der Herrlichkeit der Gnade, die uns in diesem Augenblick, in einem Augenblick in die Herrlichkeit verwandelt, sodass wir ihm gleich sein werden. Wir werden das noch lesen alle. Macht Gott da kurzen Prozess? Oder wie viele Billionen braucht er? Wie wir von wissenschaftlicher Seite so, was die Vergangenheit betrifft, bestürmt werden, glauben zu sollen. In einem Augenblick ist eine Aussage und die andere Aussage nicht in einem Nu, das wäre wieder ein Zeitbegriff, sondern da steht nun im Griechischen en atomo, im Atomzeitalter oder während Atomschlägen. Ist so etwas heute möglich? Ja. Wir wissen ja auch noch gerade im Zusammenhang mit unserer Betrachtung, wieder in den Thessalonicher Briefen zu finden, wenn sie, die Welt, sagt, Friede und Sicherheit, angenommen also Ost und West, wunderbar, immer mehr Abbau und so weiter, Friede da und Friede dort, so, also jetzt haben wir es geschafft, was ist dann? Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, also das
kommt nun mal. Was ist dann? Dann wird ein plötzliches Verderben wen ereilen? Wird sie ereilen. Bitte, ja, nicht uns. Bei der letzten Posaune. Warum steht hier die letzte? Ich sage mal ganz primitiv, weil diese zweite, weil diese letzte die zweite ist und nachher keine mehr kommt. Ja, Bruder Muhl, bist ganz sicher. Ich stelle die Gegenfrage, liebe Geschwister. Wie wird denn Jesus Christus genannt? Nachdem festgestellt ist bei Paulus, wir alle haben Adam, den ersten Menschen, der erste Mensch Adam zum Vater. Wie geht's weiter? Dann kommt gleich der letzte Mensch, aber wer ist gemeint? Jesus. Und dann im übernächsten Vers wird er der zweite Adam genannt. Da haben wir also an unserem Herrn selbst den Beweis, dass ein zweiter gleichzeitig schon der letzte sein kann und ein letzter auch dann ein letzter ist, wenn er nur der zweite ist. Sind wir zufrieden? Was? Nicht? Wo sind die Protestanten, wollte ich sagen.
Weiter. Fragen wir, wer kommt dazu? Zuerst die Bemerkung, unter allen der sieben Gemeinden, die Paulus bediente, war die Korinther-Gemeinde die unordentlichste. Oberflächlich und bis in ganz schlimme Dinge verwickelt. Und was heute Abend das Brotbrechen betrifft, da war, ich lese jetzt, wie es im Griechischen steht, was die reichen Begüterten unter den Gemeindegliedern betraf, die kamen daher und haben gefressen und gesoffen. So steht da. Und Paulus in seiner Langmut fährt weiter, soll ich euch etwa rühmen? In diesem rühme ich allerdings nicht. Und dann verstehen wir, wenn er dann später sagt, wer bei dieser Gelegenheit unwürdiglich, nicht unwürdig, Adverb, Art und Weise des Benehmens, wer sich so benimmt am Tisch des Herrn, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, verstehen wir jetzt. Wer? Kurz. Und diesen Korinthern schreibt er, wir alle aber werden verwandelt werden in einem Augenblick. Wem hat er das geschrieben? Wir brauchen gar nicht weiter zu suchen an die Korinther. Und bei den Thessalonischen schreibt er einfach, alle Entschlafenen, und alle, die übrig bleiben. Wer nicht? Und der Herr kennt die Seinen. Also, weil diese herrliche Gottesgabe, Entrückung des Leibes des Christus, ein Bestandteil der Gnade Gottes ist, ohne Bedingung und ohne irgendwelche Voraussetzungen. Nur auserwählt vor Grundlegung der Welt. In der Barmherzigkeit und Gnade unseres Gottes. Antwort auf die Frage, wer? Wann? Kann ich nur das eine Mal sagen heute Abend? Wir haben zum Glück heute früh gehört von den sieben letzten Jahren. Erste Hälfte, die beiden Zeugen. Zweite Hälfte Vollmacht Satans mit seinen Leuten. Das ist die sogenannte 70. Jahrwoche. Und da darf ich in voller Überzeugung sagen, solange wir noch da sind, ist es unmöglich, dass diese letzten sieben Jahre laufen können. Wir werden morgen, haben wir noch ein Thema, Römer 13, 11 und 12, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Da haben wir dann Gelegenheit, diese Zusammenhänge näher anzusehen. Also, wann? In diesen letzten sieben Jahren können wir unmöglich da sein. Ich darf noch schnell das machen, umso mehr, als wir die Feier des Brotbrechens vor uns haben. Da schreibt der Paulus, wir verkündigen den Tod des Herrn, das ist Golgatha, bis er kommt, das ist die Entrückung. Das Geheimnis des Leibes des Christus begann erst in dem Moment zu laufen, hier auf Erden, unter uns Menschen, als Jesus am Kreuze angenagelt war und den Geist aufgab. Da darf Paulus dann sagen, Unser alter Mensch wurde von Gott mitgekreuzigt, ist dort mitgestorben und mitbegraben worden. Das ist jetzt eine Glaubensangelegenheit. Jetzt gucken wir auf uns und Bruder Muldervon, der steht da vorne, der Alte da, und der soll vor 2000 Jahren begraben worden sein. Ja, der ist begraben worden. Existiert vor Gott nicht mehr. Also, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Golgatha, Entrückung. So wie Gott erst, nachdem klar war, als Jesus am Kreuz angenagelt war, jetzt ist der Messias Israel, den Israel zu gut hatte und verheißen bekam, angenagelt war am Kreuz. Der definitiv verworfen war. Hat Gott das Geheimnis des Leibes des Christus laufen lassen. Stimmt's? Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Denn damals hätten ja die 7 Jahre laufen sollen. Anstatt dass sie ihn ans Fluchholz erhöhten, wollten sie vorher gerade machen, ihn auf den Thron Davids erhöhen. Und das kommt dann in den letzten 7 Jahren, die laufen dann, der hat Gott aufbehalten. Da stand die Uhr Israel still mit Golgatha und unsere begann zu laufen. Und solange unsere Uhr läuft da unten, kann die Uhr Israels nicht ticken. Genau wie es damals umgekehrt war, so das Gegenstück ist unmöglich. Morgen nähere Auskunft. Und nun, jetzt haben wir 3 Stellen in Bezug auf göttliche Beurteilung, in Bezug auf den Begriff Zorn Gottes, auf uns. Einmal lesen wir, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Das leuchtet uns ein, völlig in Ordnung. 1. Thessalonicher 5,9 steht das. Ein zweites Wort heißt, Gottes Zorn bleibt bis ans Ende dieses Zeitalters auf Israel. Oh. Elberfelder Anmerkung unten. Ja, das ist 1. Thessalonicher 2, Vers 16. Und jetzt kommt für uns eine vorerst nicht angenehme Stelle in 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Gott rette uns aus dem kommenden Zorn heraus. Dann kämen wir also doch ein Stück weit mindestens schnell rein. Nicht? Nein. Nein. Wir kennen das wunderbare Wort. Und der Kommende wird kommen. Um was oder wen handelt es sich da? Herr Jesus. Und der Kommende wird kommen. Da sind die Übersetzer ganz untreu. Das sind 2 verschiedene Worte. Ich spreche sie aus. Der Kommende heißt Ho, der. Kommende Erhomenos. Und es heißt nicht, wir kommen, sondern Exai. Muss übersetzt werden. Wird eintreffen, ankommen. Erhomenos ist ein Dauerbegriff. Die 2000 Jahre lang ruht der Zorn Gottes auf Israel. Das ist der Zorn der Erhomenos, andauernd. Und der kommende Herr wird eintreffen, richtig übersetzt. Kommt der Herr Jesus für uns erst bei der Entrückung? Oder kommt er jeden Augenblick, wenn wir ihn aufnehmen? Ist er der auch die 2000 Jahre jeden Augenblick zu jedem seiner Kinder kommende? Das ist Erhomenos. Also aus diesem Dauerzorn über Israel heraus werden wir gerettet. Das heißt wieder, der Dauerzorn Israels dauert wie lang? Solange wir noch da sind, dauert der Zorn über Israel immer noch an. Aber wir hören jetzt nicht mit Zorn auf, sondern es ist jetzt 8.15 Uhr. Jetzt lese ich bekannte Stellen großartig, wo nur das Wort Erscheinung vorkommt. Nehmen wir Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird in die Gleichförmigkeit des Leibes seiner Herrlichkeit. Ah, da haben wir noch Hebräer, habe ich noch notiert. Hebräer 11, Vers 5 von Henoch. Weil er Gott wohlgefallen hat, hat Gott bestimmt, der darf den Tod nicht sehen, der kommt nicht in den Sheol. Aber er wurde von Gott weggenommen, da heißt es, hinüberversetzt in die Gegenwart Gottes. Der Leib wurde einfach verwandelt, so Beispiel, Vorbild für uns. Dann haben wir in Titus 2, Vers 12, die Gnade Gottes ist erschienen, wieder das Wort von Erscheinung, und unterweist uns, gottselig zu leben in dem gegenwärtigen Zeitalter, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung unseres Retters und Heilandes, Jesus Christus, in der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Erscheinung. Titus 2, Vers 12, 1. Timotheus 6, Vers 13, schreibt er seinem geliebten jungen Mitarbeiter, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst. Also bitte nicht des Gesetzes, sondern nach der Lehre des Apostel Paulus, bis zur Erscheinung, Epiphanie, unseres Herrn Jesus Christus. Welcher zu seinen Zeiten, Zeitpunkten, zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber. Was steht da noch? Das, was nun niemand sehen wird, wir werden noch eine alttestamentliche Stelle lesen. Was? Wenn die Entrückung geschieht. Die geschieht während Ereignissen auf der Erde, wo wir verzweifeln könnten. Und in einem Augenblick ist geschehen. Wir weg. Das ist die Erscheinung. Gerade herausgerissen aus großer Not. Also es ist ganz sicher nicht, wenn wir noch so schön hier versammelt sind oder schön im Sofa daheim, da zu Hause ruhen. Nein. Und das Gewaltige, was kein Engel sehen kann und kein Mensch und kein Geschöpf, was Gott dann mit uns tut bei der Entrückung seiner Erscheinung, wird Gott in der Zukunft immer wieder auf seinem Farbtonfilm aller Welt vorführen, zeigen. Warum? Warum? Die alle wissen mehr oder weniger, was wir für elende Tröpfe waren. Wer beleidigt ist, darf den Saal verlassen. Und jetzt, was zeigt Gott? Was? Der auch? Ja, ich habe einen Großvater, eine Großmutter gehabt, wunderbar. Feingläubig für damals. habe meinen Vater nie gesehen. Hat die Großmutter gebetet, lieber Gott, du weißt, er hat keinen Vater, dann musst halt du sein Vater sein. So, hat Gott das Gebet erhört, ich denke ein wenig. Dann mein Großvater, mit dem konnte man kein Wort über Glauben reden. Ja. Wir haben uns geschrieben, lange Zeit kommt kein Brief mehr vom Großvater. Dann kommt einer, beginnt mit den Worten, lieber Arthur, ich komme lange nicht, aber ich komme. Wisst ihr, wie ich den Brief gelesen habe? Prophetisch. Prophetisch. Ja. Ich weiß schon, wann er kommt. Wenn er seinen geliebten Enkel dort sieht, wenn der Herr die Erscheinung der Entrückung zeigt. Er war da. Ach du, dann hat es dann von den Ärmel reingenommen. Also, weiter. Zeugen wir. 2. Timotheus 1, Vers 10. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz hier bei der Erscheinung. Und der Gnade, die uns in Christo vor äonischen Zeiten geschenkt worden ist, aber geoffenbart wird durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, durch das Evangelium, zu welchem ich, Paulus, bestimmt worden bin auf jenen Tag, dieses Gebot, mein Gebot, zu bewahren. 2. Timotheus 4, so und so. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu, der da richten wird Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reise, predige das Wort, halte darauf. 2. Timotheus 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Die werden noch gekrönt, noch eine Krone. Gerecht sind wir alle, geschenkweise, Gottes Gerechtigkeit. Aber wer nun auch treu war, so wie Paulus, hingegeben, wirklich, so, der bekommt noch eine Krone der Gerechtigkeit, noch, wird noch herrlich gemacht. So. Und alle, die was lieb haben, sehnend erwarten, seine Erscheinung liebend erwarten, was bekommen die auch noch? Auch eine Krone der Gerechtigkeit noch. Angenommen, liebe Brüder, Schwestern, Bruder Muhl, der war eben nicht so fleißig und so treu und so brav, ja, wie er sein wollte, aber also der bekommt keine Krone der Gerechtigkeit, weil er zu wenig liebevoll auf den Herrn Jesus gewartet hat. Was würdet ihr dann denken? Ja, da sind wir allerdings enttäuscht, nicht? Ja, sind wir allerdings enttäuscht, da hätte er auch recht. Aber dann hätte ich noch einen Trost. Und der ist nicht beim neuen Wein im Neuen Testament, sondern beim noch besseren alten Wein zu finden im Alten Testament. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Da bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher und ihr alle könnt da ganz sicher sein. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Für heute Abend soweit.